Sie bauen ihre Zusammenarbeit immer weiter aus und sie brauchen uns nicht. Sie haben alle Rohstoffe. Sie haben den Technologieführer China. Also bei militärischen Gütern ist Russland ganz weit vorne. Auch da haben sie ein hohes Maß an Autarkie. Der globale Süden ist das Powerhouse der Welt. Dort in Asien wird der Takt gesetzt für die Weltwirtschaft. Und da möchte ich investiert sein in einer oder anderen Form, entweder direkt oder über Unternehmen, die an dieser Entwicklung profitieren.
Ja, liebe Zuschauer, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzexperten im Interview. Meinen heutigen Gast habt ihr euch wieder gewünscht. Er ist Chefökonom der Net4 AG, gefragter Marktkommentator und bekannt für seine scharfen Worte zur Lage der Weltwirtschaft. Ich freue mich sehr, Volker Hellmeier begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Hellmeier, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich freue mich auf das Gespräch, ich freue mich über unseren starken Diskurs.
Ja. Ja, wir werden heute über wichtige Themen sprechen wie Edelmetalle, Geopolitik, Inflation, den KI-Boom, natürlich auch über die deutsche Wirtschaft und die Frage, wo man als Anleger in den nächsten Jahren jetzt überhaupt noch gut Rendite machen kann. Fangen wir mal bei den Edelmetallen an. Die Deutsche Bank hat jetzt eine Analyse veröffentlicht, in der sie einen Goldpreis von 8.000 US-Dollar für möglich hält. Allerdings aber unter einer Bedingung, die Schwellenländer müssten ihren Goldanteil an den Währungsreserven von aktuell rund 16% auf 40% hochschrauben. Also das ist eine massive Verschiebung. Aber sie hatten ja hier mal in einem Interview gemeint, dass die Schwellenländer sich auf etwas vorbereiten, eine Währung, die mit Rohstoffen, aber auch halt Edelmetallen gedeckt sein könnte. Halten Sie es also für möglich, dass die Reserve mit 40% Gold gedeckt werden könnte in den nächsten 15 Jahren?
Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, jetzt das an einer Marke festzumachen. Fakt ist, dass wir in einem System leben, das in einem Umbruch sich bewegt. Und dieser Umbruch ist ein Umbruch weg vom westlich dominierten Finanzsystem und damit auch weg vom US-Dollar. Und welche Alternativen gibt es jetzt? Könnten Sie sagen, hey Meier, nehmen Sie doch den Euro. Kann ich nur eins sagen, der Euro ist ein Surrogat des US-Dollars und damit ändert man gar nichts. Damit verschlechtert man bestenfalls unter konjunkturellen Gesichtspunkten seine Positionierung und auch unter strukturellen Gesichtspunkten, auch unter zukunftsweisenden Gesichtspunkten. Denken wir an KI, Robotik, vierte industrielle Revolution. Also von daher macht es absolut Sinn, nicht korrelierte Anlagen, und das sind Gold und Silber und das sind Währungen ohne Fehl und Tadel, stärker in diesen aufstrebenden Ländern im globalen Süden zu akkumulieren, einfach weil die nicht sanktionierbar sind auch. Ne? Also wenn wir uns im Währungsbereich bewegen, das wissen wir jetzt mit den Erfahrungen seitens der USA, dann stehen immer Sanktionen noch im Raum. Das heißt, Devisenreserven auf Dollarbasis sind im Zweifelsfall Devisenhypotheken, weil ich sie gar nicht nutzen kann. Und ich will ja gerade in der Krisensituation handlungsfähig bleiben. Also mit Edelmetallen bleibt man handlungsfähig. Und damit ist der Business Case der Deutschen Bank, der Grundlage dieser Prognose ist, grundsätzlich richtig. Die Tendenz wird weiter bestehen, dass dort aufgebaut wird. Ob es dafür für 8.000 Dollar 40% Währungsreserven braucht, sei dahingestellt. Mathematische Modelle sind manchmal wie Fotomodelle recht launisch und insofern nicht unbedingt das Wahre und das Letzte. Also, ich sehe weiter einen positiven Weg für die Edelmetalle. Ich gebe nach wie vor keine Prognose, wo das ultimativ enden kann, weil das wäre nicht seriös. Fakt ist, die Nachfrage ist da und ich kann nur jetzt sagen, im jetzigen Umfeld, um vielleicht auch noch ein bisschen Butter bei die Fische zu tun, wie wir im Norddeutschland sagen, ich habe gesagt, 4.300 ist die Zielzone, die maximale für die Korrektur im Gold und wir waren einmal, ich glaube, im Tagesgeschäft kurz darunter reingelaufen, Tagesschluss lag schon wieder über der 4.300 und wir bewegen uns hier in einer Bodenbildung, die Grundlage für die nächste Aufwärtsbewegung sein wird, weil. Und jetzt müssen wir ganz kurz, ich gehe noch nicht tief drauf ein, aber auf Geopolitik eingehen. Die US-Politik derzeit mag dazu führen, dass die USA die eine oder andere Schlacht gewinnen. Aber sie verlieren den Krieg. Sie verlieren den Krieg insoweit, als dass zum Beispiel jetzt auch Golfstaaten merken, dass die Solidarität, das Sicherheitsversprechen der USA gegenüber diesen Ländern, die Grundlage der bilateralen Beziehungen maßgeblich ist, dass dieses Sicherheitsversprechen, diese Loyalität nur eine zweite Ebene hat. Die erste Ebene gilt Israel und dann kommt erstmal nichts und dann kommen vielleicht weitere Bündnispartner der USA. Und das wird dazu führen, dass man sich immer weiter im Rahmen der nicht westlichen Welt von den USA ein Stück weit emanzipiert. Und selbst Europa, die Europäische Union, tut es ja mittlerweile. Da hören wir ja Töne, für die wäre ich früher noch als Anti-Amerikaner gescholten worden. Leicht daran sieht man mal, wo vielleicht dann die gute Prognose auch in der Vergangenheit lag.
Egal welchen Finanzexperten ich bis jetzt befragt habe, Gold gehört in jedes Depot. Als sicherer Hafen in Krisenzeiten und mit starker Performance, wie wir es jetzt dieses Jahr gerade wieder sehen. Deswegen freue ich mich, euch unseren heutigen Partner vorzustellen, den digitalen Vermögensverwalter aus Liechtenstein, und zwar Willbee. Mit Willbee kannst du bequem und schnell per App in physisches Gold investieren und das schon ab einem Gramm. Dein Gold liegt dann bei der traditionsreichen liechtensteinischen Landesbank. Und das Geniale ist, über eine Webcam kannst du sogar live in den Tresor schauen, wo das Gold liegt. Du zahlst keine Kauf- oder Verkaufsgebühren. Du kannst dein Gold jederzeit über die App verwalten, verkaufen, dir nach Hause liefern lassen oder sogar persönlich direkt abholen. Und jetzt kommt's, nur für unsere Community haben wir einen exklusiven Deal aushandeln können, und zwar die 1+1 Goldaktion. Wenn du einen Goldsparplan abschließt, bekommst du 1 Gramm echtes Gold geschenkt. Die Details findest du unten in der Videobeschreibung. Sicher dir jetzt dein Willbee Gold Depot. Den exklusiven Link zum Angebot findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview. Dann, bevor wir dann auf Geopolitik gehen, schauen wir auch noch kurz auf den kleinen Bruder von Gold, und zwar Silber. Hier scheint sich auch nach der starken Rallye am Anfang des Jahres der Boden zu bilden. Wir liegen rund bei 71 Euro pro Unze. Jetzt hat auch die Bank of America hat hier auch eine brutale Prognose rausgehauen, glaube ich, irgendwas von 309 Dollar, was in diesem Jahr noch steigen könnte bei einem Extremszenario. Aber jetzt lassen wir die Prognose mal weg. Aber halten Sie auch Silber für den aktuellen Preis für eine attraktive Einstiegschance?
Eindeutig ja. Da war mein Ziel 60-65 und da sind wir genau reingelaufen. Hat sich auch genau wie bei Gold relativ schnell dann von diesem Boden wieder gelöst, gegenüber dem Dollar jetzt. Und ich sehe Silber in einer sogar profunderen Situation bei höherer Volatilität, die muss man abkönnen, wenn man dort investiert ist, als Gold, weil es ist nicht nur das Gold des kleinen Mannes als Edelmetall, sondern es wird jetzt im Rahmen der vierten industriellen Revolution viel stärker industriell genutzt werden, als es jemals zuvor der Fall war. Also wenn ich mir diese Nachfragekonstellation anschaue, einmal auch als Wertaufbewahrungsmittel, da reden wir, wie gesagt, Währung ohne Fehl und Tadel, andererseits eine stärkere industrielle Verwendung, dann ist der Business Case für Silber beinahe noch stringenter, als er bei Gold ist. Also ich bleibe für Silber absolut bullish, ja.
Ja, da gibt's ja auch gewisse Cases für Kupfer. Kupfer wird auch immer mehr benötigt, auch in der vierten industriellen Wendung. Ich glaube, Volker Schilling hat es hier mal gemeint, dass es auch einer der Megatrends wird jetzt die nächsten Jahre. Was ist Ihre Meinung zu Kupfer? Vielleicht sogar noch besser als Silber?
Also mir gefällt Silber besser, weil ich zwei Charaktermerkmale habe. Das eine ist ein reines Industriemetall, Kupfer, und das andere ist Industriemetall, das enorm gebraucht wird, plus ein quasi Währungsstatus. Und insofern, ja, ich sehe bei Kupfer den Business Case auf jeden Fall so, aber mir gefällt Silber unter asiatischen Gesichtspunkten, weil ich zwei Standbeine habe, besser als Kupfer. Aber grundsätzlich, Kupfer hat vor diesem Hintergrund auch weiter deutliches Aufwärtspotenzial.
Dann im Nahen Osten, der Konflikt im Iran steckt jetzt wieder weiter fest. Sie haben im letzten Interview mal gemeint, dass sich jetzt gerade auch im Nahen Osten die Allianzen neu ausrichten. Wie werden sich die geopolitischen Bündnisse im Nahen Osten Ihrer Meinung nach verschieben und was könnte das für Auswirkungen konkret auf die Weltwirtschaft haben?
Also kurzfristig wird es keine dramatischen Wendungen geben, weil wenn es kurzfristige Wendungen gäbe, auch weg von den USA, käme massive Sanktionspolitik zum Greifen. Das wollen diese Länder verändern. Also wir reden hier über einen mittellangfristigen Zuschnitt. Und ich sagte eben schon, dieser Iran-Konflikt ist für die USA ein Menetekel. Erstmal, man hat sich verschätzt mit Israel zusammen, was den Verlauf anbetrifft. Die Widerstandsfähigkeit des Iran ist militärisch gesehen vollkommen unterschätzt worden. Unterschätzt worden ist auch die Unterstützung, Loyalität, die der Iran erfährt im Rahmen von Belt and Road Initiative. Da geht es um Interessen Chinas, aber auch Russlands und des globalen Südens. Das sollte man nicht unterschätzen. Waffenpotenz unterschätzt. Und wie gesagt, wir sind jetzt in der 10., 11. Woche dieses Konflikts. Dieser Konflikt führt dazu, dass die Waffenarsenale der USA, und dazu hat der Senator Kellogg jetzt Stellung genommen. Kein Trump-Freund, muss man dazu sagen, bei aller Vorsicht. Aber er sagte, die Waffenarsenale seien auf einem kritischen Niveau. Das heißt, es stellt sich die Frage, wie lange geht das Ganze noch weiter? Wie lange können die USA dieses Bedrohungsszenario weiter vor sich her tragen, um damit die gewünschten Ziele zu erreichen? Und mein Eindruck ist, it's a war of attrition, es ist ein Abnutzungskonflikt, Krieg, der derzeit dort stattfindet, und der geht nicht voraussichtlich zugunsten der USA aus, es sei denn, man nutzt Waffensysteme, über die ich hier nicht diskutieren will. Dann heißt das die Annihilation of the Iran, also die Zerstörung, vollständige Zerstörung des Iran. Und ich glaube, davor schreckt man in den USA aus guten Gründen zurück. Also wenn ich mir das alles ansehe, was heißt das für diese Region? Und dann kommen wir genau zu dem Thema, der Iran-Krieg hat eine andere globale Wirkung wie der Ukraine-Krieg. Es ist nicht nur das Thema Öl, es ist nicht nur das Thema LNG, es ist das Thema Düngemittel, Welternährungssituation, es ist das Thema Helium, Produktion von Microchips. Das heißt, die Wechselwirkungen mit der Weltökonomie sind dramatisch höher, und damit, und jetzt komme ich zum Punkt, was ich sagen will, damit ist der Druck auf die USA diplomatisch, den wir medial nicht sehen, so hoch meines Erachtens wie noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs, diesen Konflikt in eine Bahn zu lenken, dass diese Versorgungsengpässe, die sich hier, die schon gegeben sind, partiell, aber die sich ansonsten weiter verschärfen mit destruktiven Elementen für die Weltwirtschaft und für bestimmte Länder, die enorme Abhängigkeiten diesbezüglich haben, gegeben ist. Also dieser Druck meines Erachtens nimmt zu, und dieser Druck ist gleichzeitig Ausdruck dafür, dass man zukünftig den USA, losgelöst, wenn nächster Präsident wird, nicht mehr das Vertrauen schenken wird, was in der Vergangenheit gegeben war. Der nächste Punkt ist, diese Militärmacht USA, die so als hyperpotent immer wahrgenommen worden ist in der gesamten Welt, die hat Schaden genommen. Wenn man sich das rein militärisch, da muss man sich aber dann mal auf Scott Ritter oder John Mearsheimer oder Herrn Wolf berufen und deren Sichtweisen, die mögen auch falsch sein oder richtig, das kann ich auch nicht alles beurteilen, weil da bin ich kein Fachmann. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dieses Abschreckungspotenzial, was dahinter stand, das hat auch Schaden genommen. Wenn wir das alles subsumieren, dann gibt es zwei Dinge. Das erste ist, ja, dieser Konflikt wird zu einem zeitnahen Ende geführt, wenn es irgendwelche Rationalität auf der Welt gibt. Das kann man ja auch in Frage stellen. Der zweite Punkt ist, die USA sind Opfer der eigenen Tat, aber dieser Opferstatus, der wird uns erst mittellangfristig erreichen. Der wird nicht digital schwarz-weiß sich hier ergeben, obwohl es schon Implikationen gibt. Vor 2-3 Wochen sagte der Außenminister des Oman, dass die USA aus dem Oman rausgeschmissen werden. Vor circa 2 Wochen kam eine Meldung aus Saudi-Arabien, dass man den Iran von Boden Saudi-Arabiens, egal wer, nicht mehr angreifen wird. Also da sehen wir schon Absatzbewegungen, die implizieren, dass das, was hier seitens USA und Israels gewollt war, am Ende ultimativ wohl nicht so durchsetzbar ist. Mhm.
Glauben Sie dann, es wird einen richtigen Befreiungsschlag nochmal für die Aktienmärkte geben, wenn hier es zu einer friedlichen Lösung kommen sollte und es doch zu einem Deal kommt? Oder irgendwie ignorieren die Märkte ja gefühlt schon alles, was da passiert?
Ich bleibe positiv für die Aktienmärkte, aber ich bin Hanseat, keine Euphorie. In der Tat, Teile einer potenziell positiven Lösung sind sicherlich auf dem heutigen Bewertungsniveau mit diskontiert. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber natürlich wäre dann eine solche Friedenslösung, insbesondere des Iran-Kriegs, ein Katalysator dafür, dass es ein Aufatmen gibt. Und wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt nach wie vor sehr, sehr hohe Absicherungspositionen im Bereich der professionellen Anleger, institutionellen Anleger. Und solche Absicherungen müssten dann aufgelöst werden. Und diese Nachfrage, die sich daraus generiert, ist dann durchaus in der Lage, größere Aufwärtsbewegungen zu bewerkstelligen. Aber nochmal, schauen wir uns das Ganze an. Ich bin Hanseat, ich bleibe für die Aktienmärkte grundsätzlich positiv gestimmt. Buy-and-the-Dip-Strategie war die letzten 2,5 Jahre richtig und sie bleibt in meinen Augen derzeit richtig bezüglich der Positionierungsgrade und bezüglich der voraussichtlichen Entwicklung des Iran-Kriegs. Ich habe da eine Konfidenz in Richtung dieser Lösung, positiven Lösung von 60%.
Ja, liebe Zuschauer, wenn euch dieses Interview gefällt und ihr Volker Heimer öfter sehen möchtet, lasst uns gerne schon mal einen Kommentar da, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Das ist nur ein kostenloser Klick, der hilft uns aber enorm und motiviert uns, solche Gespräche weiterzubringen. Danke für eure Unterstützung. Der Trump reist ja jetzt auch zu einem historischen Staatsbesuch nach Peking. Das erste Mal seit fast einem Jahrzehnt, dass ein US-Präsident nach China besucht. Auf der Agenda stehen der Handelsstreit, Taiwan, KI-Technologiekontrollen und seltene Erden. Was erwarten Sie von diesen Gipfeltreffen und was bedeutet das konkret auch für die Aktienmärkte?
Also ich weiß, dass Donald Trump sagen würde, es war ein Riesenerfolg. Das ist ja eigentlich bei jedem seiner Besuche der Fall. Die Chinesen haben aber eine sehr gute Verhandlungsposition. Sie sind konfuzianisch und diplomatisch. Sie sind Schachspieler, nicht Pokerspieler. Also was wird dabei rauskommen? Es wird dabei rauskommen, dass man im Bereich der Ökonomie wieder etwas enger zusammenrückt. Boeing wird wahrscheinlich gute Verkaufszahlen von 737 Max haben. Die Agrarwirtschaft der USA wird auch profitieren durch bestimmte Maßnahmen, die getroffen werden. Das ist im Vorwege absehbar. Das hat man auch alles im Vorwege schon geklärt. Man hat so ein Treffen nicht, ohne dass bestimmte Erfolge im Vorwege abgestimmt sind, die dann nur oben noch abgesegnet werden. Was China dafür bekommt, lässt sich aus meiner Sichtweise im Moment schwer sagen. Ich glaube nicht, dass das in den offiziellen Zeilen stehen wird, sondern das wird eher etwas sein, was im diplomatischen Hintergrund bleibt, wo aber die strategische Position Chinas sich verbessern wird. Das ist mein Take, den ich daraus nehme, und wir werden moderate Töne aus Peking hören, keine euphorischen, das passt nicht dazu. Wir werden euphorische hören von Donald Trump, aber ob die dann die Belastbarkeit als Nennwert haben, mag man diskutieren, aber insgesamt ist es positiv erstmal, dass man miteinander spricht, dass man Interessen angleicht. Und im Endeffekt ist das für mich auch Ausdruck dafür, dass die multilaterale Ordnung sich Stück für Stück weiter fortsetzt. Das wäre die Abstraktion, die wir daraus ziehen können.
Dann Kevin Warsh tritt jetzt voraussichtlich am 16. Mai offiziell sein Amt als Fed-Chef an und Experten erwarten, dass er ja etwas schneller die Zinsen senken wird als Jerome Powell und vielleicht auch sich mehr manipulieren lässt von Trump. Wie blicken Sie auf die Neubesetzung und was bedeutet Warsh für die Aktienmärkte?
Also für erstmal, so wie wir an den Aktienmärkten so schön oberflächlich agieren und auch teilweise in der Finanz- und Wirtschaftsanalyse, ist das erstmal alles ganz, ganz toll für die Aktienmärkte. Mhm. Wie bewerte ich ihn? Ich bewerte ihn so wie Ben Bernanke. Was war Ben Bernanke? Ben Bernanke wurde erstmal als Wirtschaftsberater im Weißen Haus domestiziert, bevor dann an die Spitze der Fed vorgestoßen ist. Und ich habe in meinem Buch Endlich Klartext 2007, das leider im Markt nicht mehr verfügbar ist, nur noch als als gebraucht Buch erhaltbar, habe ich damals geschrieben, der seinerzeitige US-Finanzminister in der Krise, Lehman-Krise, oder vor der Lehman-Krise war das sogar, sagte, wir sitzen zusammen, Treasury, also das Finanzministerium, die Zentralbank, die Aufsichtsbehörden und die großen Banken, um gemeinsam die Probleme zu bereinigen. In einem System wirklich der Demokratie und der freien Märkte haben die sich gegenseitig zu kontrollieren und nicht gemeinsame Sache zu machen. Das ist ja wie ein Finanzkartell ansonsten. Und insofern hatten wir schon zu dem Zeitpunkt eine Situation, wo diese sogenannte Unabhängigkeit der Zentralbank ein Aushängeschild war, aber ohne wirkliche Bedeutung. Und für mich ist gerade im Zuge dieses neuen Jahrhunderts die Unabhängigkeit, die früher bei den Zentralbanken ausgeprägt war, ich erinnere an Paul Volcker, der Mann mit der Zigarre in den 80er Jahre in den USA, alle Bundesbankpräsidenten bis Axel Weber, die haben auf ihre Unabhängigkeit gepocht. Da kam man über Parteibuch vielleicht rein. Aber in dem Moment, wo man die Türschwelle überschritten hat, hat man den Job der Bundesbank gemacht und nicht mehr der Parteien. Das hat sich vielleicht, wer weiß das schon, alles ein wenig verändert. Das ist die höflichste Form, in der ich das hier zum Ausdruck bringen kann. Also auch wenn wir mal schauen in Richtung EZB, wo eine grüne Agenda reingekommen ist, die hat in einer Zentralbank nichts zu suchen. Die haben für Preisstabilität zu sorgen, für einen monetären Rahmen der Ökonomie ermöglicht und vielleicht optimiert, aber kein parteipolitisches Programm aufzunehmen. Dasselbe Grundgesetz. Aber ich will hier nicht zu weit abschwenken, sondern entscheidend ist für mich, Zentralbanken sind seit vielen, vielen Jahren, seit ca. 20, seit 2001, 9/11 können wir da auch als Datum nehmen, haben sie nicht mehr die Unabhängigkeit, die sie früher auszeichnete, als wir andere Zeiten hatten, wo das Organigramm stringenter seine Wirkung entfaltete.
Mhm. Okay.
Also von daher, ob Walsh jetzt das ist oder der heißt irgendwie anders, das ist relativ irrelevant. Die Zentralbanken arbeiten heute im politischen Raum sehr viel enger zusammen und sind damit eben auch nicht mehr so unabhängig, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war.
Mhm. Ja, obwohl Jerome Powell ja schon stark dagegen gehalten hat. Aber man muss auch wahrscheinlich sagen, dass Trump mit einer der ersten Präsidenten ist, der so viel Druck auch ausgeübt hat und öffentlich ihn ja auch beleidigt hat. Vielleicht ist halt Walsh jemand, der hier sich viel schneller auch beeinflussen lässt, oder?
Also ich interveniere ganz resolut. Powell war handzahm, solange demokratische Präsidenten da waren. Mhm. In dem Moment, wo Trump da war, hat er eine Kontraposition eingenommen. Ich will das mal deutlich machen. Vor dem Irankrieg lag der positive Realzins, also der Realzins ist der Leitzins abzüglich der Inflation, in den USA bei plus 1%, in Japan bei mehr als minus 1% und in der Eurozone so ziemlich bei 0. Das heißt, das war ein sehr restriktiver Kurs. Diese Kritik von Donald Trump war sachlich angemessen. Und jetzt sind wir voraussichtlich, wenn die aktuellen Zahlen kommen, für 3,7% wird geschätzt, jetzt Verbraucherpreise. Wir liegen beim Leitzins bei 3,6%, 3,63, dann sind wir bei minus 0,07. Die Eurozone ist derzeit bei minus 1%. 3% Preisinflation, 2% Anlagezins. Das heißt, die USA haben unter Powell wirklich eine sehr restriktive Politik im internationalen Vergleich der westlichen Nationen gefahren. Das muss man einfach mal konstatieren. Und dass das vielleicht von Trump wahrgenommen wird als ein Affront gegen seinen potenziellen politischen Erfolg, das darf man durchaus so als Argument stehen lassen. Was heißt das jetzt? Sie haben gefragt, wie geht's weiter? Jetzt gibt's mit Walsh Zinssenkung. Wir haben im Raum stehen, wenn der Iran-Krieg so verläuft, 60%-Szenario von mir, dann wird der Inflationsdruck wieder ein Stück weit abnehmen und dann werden wir meines Erachtens Zinssenkungen in den USA, zwei in der zweiten Hälfte 2026 sehen können. Das ist das Potenzial. Aber ich sehe keine Zinssenkung in Europa, eben weil der Realzins jetzt schon bei minus 1% ist. Das ist ja schon eine sehr starke Alimentierung durch Zentralbankpolitik. Nagel und auch Herr Koch, die vom EZB-Rat, Koch Österreich, Joachim Nagel, Bundesbank, haben ja schon gesagt, eher da steht das Thema Zinserhöhung auf der Agenda. Nur kann unsere Wirtschaft das denn ab? Lassen wir uns ein bisschen, spielen wir ein bisschen Zahlenbingo. Die Wachstumsprognose für Deutschland ist gerade von der Regierung von 1% auf 0,5% gesetzt worden, so wie jedes Jahr. Am Anfang immer, hui, das war ein gutes Jahr und dann das Ganze zurückgenommen. Wir schauen uns das mal an fürs laufende Jahr. Die Weltwirtschaft soll um 3,1% wachsen, der globale Süden um 3,9%, die Industrienationen um 1,8%, USA Nummer 1 in den Industrienationen 2,3%, Eurozone 1,1%, Deutschland plus 0,5%. Ja, uns nützt ja selbst die Alimentierung durch den günstigen Zins nichts, weil wir nicht die Rahmendaten haben, weil unsere Politik versagt, weil wir die falsche Energiepolitik haben, weil wir die falsche Bürokratiepolitik haben, weil wir die falsche Steuerpolitik haben. Und wir akzeptieren ja noch nicht mal die Realität, dass wir daraus jetzt die notwendigen Maßnahmen ableiten. Also dass die USA sind in allen Dingen im Vorteil, sie haben Raum für Zinssenkungen, obwohl eine höhere Zinsdifferenz am Ende wirklich dem Euro zugutekommen kann, nachhaltig, wage ich auch zu bezweifeln. Denn nochmal, der Euro ist in den letzten 15 Monaten, 16 Monaten um 14% gestiegen. Das heißt, unsere Exporte haben es schwerer, an den internationalen Märkten zu bestehen, obwohl die europäische Wirtschaft relativ verfällt im Vergleich zu den USA, um das Pendant mal aufzumachen. Und wenn der Euro jetzt weiter stiege, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Exportindustrie nochmal einen deutlichen Dämpfer erfährt, nicht unerheblich. Und am Ende muss man mal die Frage stellen, was ist eigentlich die entscheidende Bewertung für Währung? Ist das, hat das was mit Wirtschaftskraft, zukünftige Fähigkeit, Schulden zu bedienen zu tun oder nur mit einem Zinsniveau? Da denkt der Markt manchmal etwas kurz. Also für mich ist das aktuelle Bewertungsniveau, das ist die Quintessenz des Euros. Ausdruck einer sehr kreativen Bewertung, wo Narrativ und Fiktion sich die Hand reichen.
Okay. Und dann aber, wie bewerten Sie dann die aktuellen Handlungen der EZB, die ja auch ruhiger bleiben und die Zinsen gleich halten? Sollten die eigentlich auch anders agieren? Was ist da Ihre Einschätzung?
Im 60%-Szenario sollten Sie gar nichts tun. In der Tat, weil nochmal, es ist ein exogener Effekt. Wenn das Ölpreise sind, Düngermittelpreise, alle aus dieser Krise heraus resultieren, dann kann die EZB die Zinsen auf 20% setzen. Und sie löst damit nicht das Problem dieses exogenen Einflusses auf die Preisinflation. Sie kann damit die Wirtschaft dann vollkommen umbringen. Im Gegenteil, eigentlich wirken doch die erhöhten Energiepreise schon wie eine Zinserhöhung, weil sie die Wirtschaft dämpfen in ihrer ganzen Aktivität. Das ist ja das Ziel von Zinserhöhung. Wenn wir jetzt also noch Zinserhöhung draufpacken, dann dämpfen wir einmal durch das, was an Folgen aus der exogenen Krise kommt, plus zusätzlich nochmal über den monetären Rahmen. Das ist wie eine Vollbremsung. Kann man machen, muss man nicht. Aber die Maßgabe ist, dass es eben eine temporäre Verwerfung bleibt. Deswegen nochmal der Druck auf die USA, was ich eingangs sagte. Und im Übrigen fällt das dann, das nennt man Basiseffekt, nach 12 Monaten sowieso aus der Rechnung wieder raus. Und am Ende sollten wir mehr auf die Kerninflationsrate achten. Die sagt uns mehr aus, ob das wirklich nachher auch von einem exogenen Einfluss in einen endogenen, aus der Volkswirtschaft selbst resultierenden Einfluss kommt. Also erstmal ruhige Hand, aber für den Fall, dass es nachhaltig ist, wird man reagieren müssen, ja.
Ja, oder auch vielleicht Zinssenkungen, oder ist es dafür schon zu früh? Weil wenn exogene Einflüsse da jetzt nicht so Einfluss haben, dann könnte man auch Zinsen senken, oder? Um die Wirtschaft mehr
anzukurbeln. Herr Piero, nur zwischen uns beiden und alle anderen hören jetzt weg. Ist eigentlich unsere Wirtschaftsschwäche, die wir in Deutschland, in Frankreich, in Europa haben, nicht in Griechenland, nicht in den Reformländern, die haben ihren Job gemacht. Wir hatten jetzt gerade Industrieproduktion Griechenland, ja, ist vielleicht plus 8,3%. Ich glaube, es war für den Monat März, wenn ich das recht entsinne. Das passiert, wenn man Aristoteles und Hellmeyer folgt. Aber wie gesagt, das machen wir hier nicht. Und entscheidend für mich ist vor diesem Hintergrund einfach, dass wir hier die Rahmendaten schaffen müssen, dass unsere Wirtschaft wieder funktioniert. Und Doping nur mit Zins und all diesen anderen Maßnahmen und mal kurzfristig einer Staatsintervention hilft nicht. Wir müssen die Strukturen verändern, das ist Aristoteles. Und da müssen wir im Steuerregime zum Beispiel zurückkommen auf ein international konkurrenzfähiges Niveau, die Bürokratie massiv abbauen. Wir reden darüber jedes Jahr. Stoiber ist schon mal mit der EU-Kommission damit angetreten. Das war auch nichts. Gar nichts, das war überhaupt nichts. Wir reden drüber und wir tun nichts. Nochmal, wenn man Krebs hat und es erkennt, dass man Krebs hat, aber nichts macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daran verreckt, relativ hoch. Und wir haben ökonomischen Krebs.
Ja, große Reformen müssen auf jeden Fall her, nur das machen Politiker irgendwie ungern, weil sie sich vielleicht auch bei manchen Bevölkerungsgruppen damit unbeliebt machen. Also muss es ja zwangsläufig wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es erst richtig kracht und wir dann reformfähig sind, oder?
Na, mit Markus Krall habe ich ja im Alpha-Trio häufiger diese Diskussion und ich schätze Markus wirklich sehr, weil in der Analyse sind wir ja beinahe beieinander. Wahrscheinlich hat Markus, wahrscheinlich haben Sie, Herr Ruppiero, recht, dass wir es wirklich an die Wand fahren müssen. Das große Problem ist aber, dass wir dann es sehr, sehr schwer haben aufzustehen. Weil wir leben eigentlich jetzt in einer sehr schnelllebigen Zeit. Wir sind vom Energiemantel nicht aufgestellt für die 4. industrielle Revolution. Wir haben jetzt noch den Kapitalstock, Summe aller Unternehmen, Hidden Champions, ungefähr 1550 von 3400 weltweit. Wir haben das engste und effizienteste Wirtschaftscluster. Das bricht uns aber derzeit weg, weil es energieintensiv ist. Jeden Tag blutet das weiter aus. Und wenn uns die kaputt gehen, dann worauf wollen wir das denn aufbauen? Denn wenn die einmal weg sind, die kommen nicht wieder. Die sind zerstört oder sind abgewandert. Und die kommen nicht wieder, wenn man sagt, oh, jetzt machen wir alles besser. Dann will man erstmal Proof of Concept sehen, wie der Engländer sagt. Also wir spielen mit so viel und deswegen wünsche ich mir endlich die Erkenntnisse. Und verdammt nochmal, diese Politiker sind doch alle abgesichert bis zum Tod. Und sie haben einen Job, Schaden abzuwenden. Und wir leben in der schadhaftesten Phase. Machen wir nochmal Zahlenbingo. Die letzten, also ist die Prognose für 26 von 23, 24, 25, 26. Gehen wir mal durch. Die Weltwirtschaft ist gewachsen um 13,4%. Der globale Süden, das Powerhouse, 17,3%. Die Industrienationen insgesamt 7,3% in der Phase. Die USA noch stärker als die Industrienationen, die haben das angetrieben, 9,7%. Deswegen verkauft man schön Dollars alle. Ne? Die Eurozone 3,9% und Deutschland in der Zeit minus 0,7%. Also ich weiß nicht, was noch passieren muss in Berlin oder im IFO-Institut oder am DIHK oder BDI, BDA, BGA, wie sie alle heißen. Also ja, die sind schon sehr kritisch geworden, aber das geht hier an die Existenzgrundlagen dieses Landes. Dieser Verfall wird zunehmen, wenn wir hier nicht kurzfristig umsteuern. Selbst dann wird es Zeit dauern, bis die Unternehmen wieder Vertrauen haben, hier wieder zu investieren. Weil was ist ein Wort eines Politikers wert? Wir messen es nicht an Worten, wir messen es an Taten. Nochmal, es hängt alles an Energie. Die vierte industrielle Revolution wird dazu führen, dass die gesamten Wirtschaftsprozesse sich innerhalb der nächsten 10 Jahre so drastisch verändern. Dagegen war die Internetrevolution ein Spaß. Das ist mein erstes Statement. Und damit können wir schon sagen, KI und Robotik, ja, das wird das Thema werden. Aber jetzt weiter hier bezüglich Energie. Das ist mein Thema seit ganz, ganz langer Zeit. Ohne Energie geht nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Und wir haben uns ideologisch verbrämt. Wir haben uns hinter Narrativen versteckt. Eine Energiewende ohne Netz war schon eine Beleidigung unterdurchschnittlicher Intelligenz. Nochmal, wenn ich etwas habe, was funktioniert und ich werfe es weg für etwas, was ich noch gar nicht habe, dann ist das nicht intelligent. Das ist das Gegenteil davon. Und das bezahlt die Wirtschaft und das bezahlen die Bürger. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo Großbritannien zum Beispiel ganz klar nach dem Staatsbesuch Trump letzten Jahres gesagt hat, wir gehen voll KI, Quantentechnologie, Atomenergie. Wir werden eine Führerschaft hier innerhalb Europas erreichen damit. Und was machten wir in der Europäischen Union? Da gibt es Umdenkprozesse. Ursula von der Leyen, ja, Atomkraft ist grün und jetzt wollen wir... Und was machen wir in Deutschland? Frei nach Honecker, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Nochmal, wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich einen Fehler einsehen und ihn korrigieren. Und wir können hier machen, was wir wollen. Wir retten das Klima nicht. Ich könnte hier Zahlen dazu bringen. Was wir machen, ist vollkommen irrelevant fürs Weltklima. Und außerdem werden im Moment die Klimagutachten gerade zurückgezogen, die als Basis der gesamten Diskussion dienten. Nochmal, wenn das alles passiert, dann ist es verdammt nochmal Aufgabe der Grünen, der SPD, der FDP, der CDU, CSU und aller Parteien, die wir haben, genau diesen neuen Erkenntnisstand auch zu reflektieren und das vor dem Hintergrund der größten Strukturkrise, die wir in Deutschland wegen einer verfehlten Energiepolitik unter anderem haben.
Also ganz konkret, Kohlekraftwerke wieder hochfahren, vielleicht auch Fracking, wir haben ja auch die Möglichkeit zu fracken und Atomkraftwerke wieder ans Netz schließen, aber auch Erneuerbare ausbauen, so wie die USA es eigentlich machen, alle Energieressourcen nutzen.
So wie China es macht, wie die USA das machen. Und das sind die wirtschaftlich führen, die damit Zukunftsfähigkeit der Standorte generieren. Und viele der Lösungen liegen eben nicht in Verboten, was wir in Deutschland gerne mögen, sondern in Technologie, dass wir bessere Technologien entwickeln, die mit geringerem Energieverbrauch hingehen oder Technologien entwickeln, die eben Ressourcen schonen. Das ist die Antwort. Und das heißt Forschung und Entwicklung. Machen wir hier einen kleinen Exkurs. ESPE-Institut Australien. China führt in 66 von 74 elementaren Wissenschaftsfeldern. Die USA in 8 und Europa kommt nicht vor. Das passiert, wenn ich Latenzstandards nivelliere, auch in Bildung, Forschung und Entwicklung. Ich meine, die Älteren unter uns, ich muss das hier nochmal bringen, die Älteren unter uns, Juli 1914, Deutschland führte 90% der Wissenschaftsfelder und deren industriellen Anwendung. Wir waren Powerhouse, genau da steht China heute. Deswegen, ich mache mir um China überhaupt keine Sorgen. Die sind im Bereich Zukunftsfähigkeit weit, die USA innerhalb des westlichen Kontextes sind sie dramatisch führend, ob das Biotech ist oder Hightech, KI, Robotik und Co. Also deswegen, die beiden Schwergewichte, die werden uns erhalten bleiben. Nicht nur Deutschland, Europa verzwergt sich, damit können wir uns auch außenpolitisch, je kleiner wir werden ökonomisch, desto weniger Chance haben wir, unsere wirtschaftlichen Interessen für unsere Unternehmen international durchzusetzen. Das wirkt wie ein Softspot, das war früher für uns einer der harten Spots, wenn früher unsere Kanzler, als die noch erfolgreich waren, internationale Reisen machten, dann war da die halbe deutsche Wirtschaft dabei. Genau das macht übrigens jetzt Trump, der bringt seinen ganzen Tross der Top-Unternehmer mit nach China. Das heißt, die lernen von uns und wir lernen von was? Vom Versagen und wiederholen es immer wieder und wundern uns dann, wenn wir auf die Nase fallen. So funktioniert's nicht.
Ja. Mir ist jetzt gerade nur Baerbock eingefallen, als die Außenministerin damals noch zum Xi Jinping gemeint hatte, dass er ja ein Diktator ist, war wahrscheinlich nicht sehr fördernd für die Beziehungen. Sie,
Frau Baerbock hat das Bismarck-Zimmer im Außenamt umbenannt. Und seitdem steht Otto von Bismarck bei mir hier im Büro, weil das war einer der Außenpolitiker, der in seiner Zeit von 1871 bis zu seinem Abtritt eben Außenpolitik konnte, weil was hat er? Empathie, er hat sich in andere reinversetzt, was sind deren Interessen, was sind meine Interessen und dann unter diplomatischer Flagge agiert. Das heißt nicht, dass man über die Medien Politik macht, sondern im bilateralen Gespräch vertrauensvoll und das hat Frau Baerbock vollständig zerstört. Und das wird uns noch lange nachlaufen, weil so etwas wird auf internationaler Bühne, jetzt kommt ein neuer, jetzt ist wieder so wie früher, das wird nicht verziehen. Das weiß Herr Wadephul vielleicht im Moment auch, das spürt er, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle. Hm.
Ja, jetzt sehr interessant, weil Professor Dr. Gunter Schnabel, den kennen Sie vielleicht, Flossbach von Storch.
Ich persönlich, ja.
den hatte ich vor ein paar Wochen zu Gast und der hat gemeint, dass China den Zenit überschritten hat. Aber das sei jetzt beim Mainstream noch nicht wirklich angekommen. Begründet hat er das durch eine Überinvestitions- und Immobilienblase, dass das Wachstum künstlich war und hauptsächlich eigentlich durch billige Kapitalzuflüsse gefördert worden ist und nicht wirklich nachhaltig ist. Und dass die Planwirtschaft, die wieder mehr durchgreift, sieht er halt langfristig als Sackgasse. Was ist da Ihre Meinung zu?
Also, die Probleme, die China hat, wegzudiskutieren, wäre fatal. Fakt ist, ja, wir haben Demografieproblem, wir haben Immobilienmarktproblem nach wie vor, das sich aber immer weiter verringert. Was ist eine Krise? Eine Krise ist ein hoher Anpassungsbedarf, Amplitude in einem komprimierten Zeitraum. Wie löse ich die Krise? Ich verändere die Zeitachse. Und das macht China am Immobilienmarkt. Das kann sich aber noch 15 Jahre hinziehen. Da gab es eine massive Verwerfung. Demografie ist das größere Problem, das aber über KI und Robotik aufgefangen werden kann. Das sollte man nicht unterschätzen. Wir werden noch ganz andere Lösungsansätze erleben. Ich habe eben genannt, dass China in 66 von 74 Wissenschaftsfeldern führt. Ich kann nur eins sagen, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Ich habe hier eine andere Position, die habe ich aber schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren versuchen wir China einmal klein zu rühren. Also jetzt geht's mit China, jetzt fahren sie es an die Wand. Und seit 10 Jahren war das falsch. Und wenn ich mir ansehe, wie man dort da einen intellektuellen Bildungserneuerungsprozess fährt, im Gegensatz zum Beispiel zu dem, was wir in Europa machen, dann mache ich mir Sorgen um Europa. Also ich finde es immer toll, wir sitzen auf den letzten Plätzen und wissen immer, was andere besser machen sollten. Ich glaube, man nimmt uns da nicht so ernst. Und die Fakten sprechen hier für sich. Nochmal, dass die Wachstumsraten auch in China runterkommen, ist logisch. Die Basis ist ja mal höher. Wenn ich eine kleine Basis habe, kann ich sehr schnell hohes Wachstum generieren. Je höher die Basis ist, desto kleiner werden dann die Wachstumsraten perspektivisch. Aber die reale Nachfrageausweitung, das nominale Wachstum, das dahinter steht, das ist schon massiv. Also ich mache mir nochmal um China nicht die Sorgen. Nein. Mhm.
Ja, seit Jahren wird ja auch der große Durchbruch der Schwellenländer vom sogenannten Powerhouse ja prognostiziert. Und seit Jahren warten viele Investoren eigentlich darauf. Jetzt seit diesem Jahr rund, glaube ich, 41%. Wo sehen Sie in den nächsten Jahren geografisch da die größten Renditemöglichkeiten? Und ist jetzt wirklich die Zeit der Emerging Markets?
Also die Zeit der Emerging Markets kommt. Und ich will ganz anders argumentieren, als Sie vielleicht denken. Wir reden ja immer von der Deglobalisierung. Und da kann ich nur eins sagen, die Globalisierung, ja, findet statt. Der Westen entfernt sich vom globalen Süden. Das können wir als die Globalisierung beschreiben. Aber Fakt ist doch, dass der globale Süden immer enger zusammenrückt. Die bauen ihre Zusammenarbeit immer weiter aus. Und sie brauchen uns nicht. Sie haben alle Rohstoffe. Sie haben den Technologieführer China. Sie haben also bei militärischen Gütern ist Russland ganz weit vorne. Auch da haben sie ein hohes Maß an Autarkie. Und was sie jetzt machen, ist, sie bauen Zahlungssysteme. Sie hatten eingangs ja gesagt, man wird keine Währung kreieren, sondern so etwas wie ein Währungskorb, wie der EQ als Vorläufer vom Euro, der immer dann angepasst werden kann, wieder nach Notwendigkeiten. Weil für eine Währung sind diese Länder viel zu inkompatibel. Unterschiedliche Wirtschaftsmodelle, unterschiedliche kulturelle Modelle, unterschiedliche politische Modelle. Das funktioniert nicht. Aber ein Währungskorb, der dann unterlegt ist, doch mit hochwertigen Rohstoffen, allen voran Edelmetallen, das wird funktionieren. Das heißt, dieser Emanzipationsprozess vom Westen geht weiter. Aber untereinander, das sind 70% Basiskaufkraftparität der Weltwirtschaft, wird weiter globalisiert und damit wird man die Potenzialwachstumsraten dort hochfahren. Das einfach mal als Erklärung. Ich bin da ganz guter Dinge, aber ich sage auch, man muss diese Märkte nicht nur über die heimischen Aktienmärkte zum Beispiel spielen, sondern man kann es sehr wohl auch mit westlichen Unternehmen, die dort gut aufgestellt sind. Nehmen wir jetzt mal BASF als Beispiel, bringe ich immer wieder, das ist irgendwie so mein Liebling, Badische Anilin und Sodafabriken, BASF. Man hat jetzt Ludwigshafen 2 in Xiangyang aufgemacht. Das ist, die haben auf 15 Jahre garantierte Versorgungsverträge mit Energie zu Billigstpreisen. Die interessiert der Iran-Krieg gar nicht. Sie haben garantierte Billigstpreise. Sie haben die höchste Effizienzstufe in allen Anlagen, die dort aufgebaut sind. Das ist Ludwigshafen 2. Das heißt, da verdienen sie demnächst richtig Geld, haben gegenüber allen anderen Peers, die eben das in China nicht gemacht haben, einen dramatischen Vorteil für die Belieferung der Region, aber auch vielleicht der Weltwirtschaft. Und insofern gibt es so viele Unternehmen, die genau die westliche Rechtssicherheit mitbringen, aber die trotzdem diese Märkte penetrieren. Und deswegen, ja, man sollte auch vor Ort in den Unternehmen investiert sein, aber ich würde es nicht zu groß machen, weil das Thema Rechtssicherheit, das ist uns jetzt ja gerade mit Russland auf die Füße gefallen, wo plötzlich die Aktienpositionen recht wertlos wurden. Dieses Thema, das steht immer noch irgendwo im Raum, denn die Berechenbarkeit bezüglich Rechtsstaatlichkeit der westlichen Nationen, wenn es um geopolitische Themen geht, ist manchmal diskutabel. Also von daher, meines Erachtens ist das der richtige Weg. Aber der globale Süden ist das Powerhouse der Welt. Dort in Asien wird der Takt gesetzt für die Weltwirtschaft und da möchte ich investiert sein in einer oder anderen Form, entweder direkt oder über Unternehmen, die an dieser Entwicklung profitieren. Das ist das A und O. Noch etwas jetzt zum Thema Kaufkraftparität, das ist mir wichtig. Es gibt ja die Messung einmal der Weltwirtschaftsleistung auf Dollarbasis und das wird im Moment immer gerne in Deutschland genannt. Deutschland, wir sind wieder Nummer 3 nach China, USA und Deutschland Nummer 3. Okay, der Euro ist jetzt um 14% gestiegen innerhalb von 15, 16 Monaten und die europäische und deutsche Wirtschaftsleistung ist gleichzeitig verfallen. Ja, und wir sind wieder dritter Platz. Das hat nur was mit der Euro-Dollar-Bewertung zu tun, die losgelöst von Fakten ist, hier in diesem Fall in meinen Augen. Diese 14% sind nicht 14% mehr Weltwirtschaftsleistung oder Wirtschaftsleistung Deutschlands im Vergleich zum Rest der Welt. Ganz im Gegenteil, wir sehen ja, wir fallen zurück. Ergo, Kaufkraftparität deckt sich eben mit den Verbräuchen an Energie, an Rohstoffen. Das ist in sich konkludent. Und da führt China mit ungefähr 39 Billionen, vor den USA mit 30 Billionen. Dritten Platz hat Indien mit 16 Billionen, wenn ich das recht entsinne. Dann vierter Platz ist mittlerweile Russland, größte Wirtschaftsnation Europas mit rund 7 Billionen, gut 7 Billionen. Und Deutschland ist auf dem sechsten Platz mit 6,2 Billionen. Und das ist die Realität und nichts anderes. Und das sieht jeder Bürger hier in Deutschland in seinem Portemonnaie und die Unternehmen erleben es in ihrem Geschäftsumfeld.
Ja, dann schauen wir mal auf unsere Indizes auch. Also beim DAX höre ich ja immer, die Konzerne sind global aufgestellt und das eben vom deutschen Wirtschaftsabschwung jetzt nicht so betroffen. Aber was sage ich mit den Unternehmen, die im MDAX oder im SDAX sind, die ja viel stärker vom deutschen Binnenmarkt abhängig sind? Und ich habe Sie, glaube ich, letztens sagen hören, in Deutschland wankt aktuell jedes 12. Unternehmen an der Existenzgrenze und die Industrieproduktion ist im Jahresvergleich irgendwie um 3% eingebrochen. Wie gefährlich ist also die aktuelle Wirtschaftslage für die deutschen Mittelstand und die kleineren börsennotierten Unternehmen?
Groß. Sie ist wirklich groß. Viele können zum Beispiel die Verlagerungen, die die Großkonzerne machen, an andere internationale Plätze, wo die Rahmendaten stimmen, nicht aus eigener Kapitalkraft stemmen. Manche werden unterstützt von Konzernen, um das zu machen, weil ihre Produktion unerlässlich ist für die Produktion der Großen. Aber das Unternehmenssterben, die Insolvenzen, die sich auch auf dem sehr, sehr hohen Niveau, auf dem höchsten Niveau seit den Anfang 2010er bewegen, sind Ausdruck für Alarm. Also wenn ich, Herr Opero, wenn ich in der Verantwortung wäre als Wirtschaftsminister oder Kanzler, ganz im Ernst, ich würde 18 Stunden am Tag nur für die Wirtschaft arbeiten, weil nur die Wirtschaft die Staatseinkommen und privaten Einkommen generiert, direkt oder indirekt. Und was wir hier sehen, ist genau, dass das nicht passiert. dass man Larifari drüber hinweggeht, euer Wirtschaft ist irgendwas, das ist gar nichts, das ist das Zentrum allens, da hängt alles dran, das wissen wir nochmal historisch für historisch Bewanderte. Die Weltwirtschaftskrise 1929, 32 mit den Auswirkungen auf Deutschland hatte zufolge Deutschland 1933. An der Wirtschaft hängt die Stabilität der Demokratie. Wer die Wirtschaft angreift, greift die Demokratie an, ist die verkürzte Formel daraus. Also hier müssen wir ran. Und das wäre, es brennt doch. Also ich finde es toll, dass der DRK, der hat sich lange dem verwehrt übrigens, und nicht nur der DRK, vor zwei Jahren, die sagt, der Helmer mit seinen, nein, es geht darum, dass wir das Richtige für dieses Land tun. Mehr nicht und weniger nicht. Und da müssen wir an das Thema Wirtschaft ran. Und das Thema Wirtschaft kriegen wir nur den Griff über das Thema Energie. Versorgungssicherheit nachhaltig plus Energiepreise. International konkurrenzfähiges Niveau oder der Standort stirbt weiter. Mit allen negativen Folgen, die sich damit für Gesellschaft und politische Stabilität ergeben. Das ist die Kausalkonsequenz. Und der Diskurs in den Talkshows übrigens, ne? Früher durfte ich da noch antreten, aber ich bin politisch zu inkorrekt. Ich will es auch gar nicht unbedingt. Aber dieser Diskurs, der ist, als würde man mit Marshmallows werfen. Ja, also man redet über alle Themen, die irrelevant sind, aber über die, die relevant sind, wird gestreift, aber in der Tiefe und Bedeutung überhaupt nicht so aufgenommen. Und das ist für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes, for the prospect, wie der Engländer sagt, ernüchternd.
Gut, dass wir hier mit YouTube noch eine Plattform haben, wo wir Ihnen eine Bühne bieten können.
Danke auch dafür, also ich freue mich auch, ja.
Ja, man sieht eh ein Shift, glaube ich, dass immer mehr vom normalen Fernseher rüberkommen auf YouTube und solche Plattformen. Ja, das Thema Inflation bleibt ja auch auf der Tagesordnung. Gleichzeitig mehren sich auch die Stimmen, da vor einer möglichen Stagflation warnen. Also ja eben eine Kombination aus wirtschaftlicher Schwäche und anhaltender hoher Inflation. Eine klassische Situation, in der ja viele Anlagestrategien von versagen. Wie kann man sein Kapital bei starker Inflation oder gar Stagflation schützen?
Ich glaube, Stagflation, sowas bezieht sich ja immer auf bestimmte Wirtschaftsräume, also meinetwegen Deutschland oder Europa. Ich sehe keine Stagflation für die Weltwirtschaft. Und nochmal, unsere Unternehmen, wenn wir über DAX reden, also nochmal, wir hatten früher die Korrelation, dass eben die heimische Wirtschaft und die heimische Volkswirtschaft eine viel größere Durchwirkung auf die Unternehmensergebnisse haben. Das haben wir heute nicht. Deswegen, solange das nur in Europa stattfindet oder in einzelnen Regionen, sagen wir bis zu 10, 15, 20% der Weltwirtschaft, ist das für mich entscheidend. Wenn 80% funktionieren, dann wird sich die Bilanzentwicklung der Global Player, und die sind im DAX, Eurostoxx 50 oder S&P oder sonst wo abgebildet, dann wird das darauf nicht diesen Einfluss haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir tatsächlich mit gewissen Mustern aus der Vergangenheit brechen. Und das ist auch gut so. Und wenn ich die Innovationskraft sehe, jetzt KI, Robotik, das bedeutet doch ein enormer Produktivitätsgewinn. Das vergessen viele. Produktivitätsgewinn wirkt dis- oder deflationär. Und das wird auch unterschätzt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite zwar Rohstoffe, da wird es knapper, wir haben über Kupfer geredet, die werden in der Tendenz steigen, aber gleichzeitig werden wir enorme Produktivitätsfortschritte bekommen durch KI, Robotik, die deflationär wirken, wo auch ganze Wirtschaftsbereiche sterben werden. Ich war einmal Devisenhändler, mein Beruf gibt es überhaupt nicht mehr, damit bin ich groß geworden. Das heißt, Veränderung ist latent da und das ist aber jetzt eine große Disruption, die kommt und die wirkt deflationär. Deswegen mache ich mir über Inflation nicht die großen Sorgen on a global scale, auf globaler Ebene. Inflation kann auch durch Fehlsteuerung einer Volkswirtschaft stattfinden. Wir laufen dieses Risiko unter Umständen. Nehmen wir einmal an, dass der Euro wirklich fair bewertet wird. Dann müsste er wahrscheinlich jetzt bei 90 sein und nicht bei 1,17. Dann bekommen wir plötzlich importierte Inflation. Und dann können wir solche Situationen in der Tat haben, wo die Wirtschaft nicht mehr läuft, ne, und Inflation steigt, aber ich sehe es nicht als globales Phänomen. Wäre es ein globales Phänomen als Bedrohung, dann in der Tat müssten wir über die Folgen an den Finanzmärkten in verstärkter Form reden. Aber nehmen wir jetzt nochmal als Beispiel auch USA. Also die USA sind in den letzten 4 Jahren, habe ich eben an den Daten dargestellt, nochmal 9,7% Wachstum, Industrienation 7,3, Deutschland minus 0,7. Die traben uns innerhalb des Westens davon, weil sie eben die Zukunftstechnologien auch haben. Und wenn wir dann mal sehen, was Trump im letzten Jahr da an Investitionen eingeworben hat, es waren erst 3.000 Milliarden KI bis 2028, das ist runtergefahren worden jetzt auf 2.000, da sagen alle, oh Gott, Riesenproblem. Nein, das ist gut so, dass sie es machen, weil die Memory-Chips viel zu teuer sind, als sie es geplant haben, weil das alles noch günstiger und das Grid, das Energienetz gibt es nicht her, da müssen man erstmal bestimmte Voraussetzungen schaffen. Geht natürlich in den USA schneller als bei uns, die Planfeststellungsverfahren können da sehr kurz sein, bei uns brauchen sie 5, 10, 20 Jahre vielleicht dafür. Also da sehen wir schon, die USA laufen uns da weg, dann haben sie Investitionszusagen bekommen aus der ganzen Welt, auch in der Pharmabranche, reden wir von 300 Milliarden US-Dollar, was passiert in Europa? Ich gebe Ihnen 3 Möglichkeiten, nichts, gar nichts, überhaupt nichts in dem Bereich. Also da findet was statt. Das kommt ja als zusätzliches Wachstum obendrauf. Da kann ich keine Stagflation erkennen. Im Gegenteil. Da sehe ich also das Grundrauschen der Volkswirtschaft, das liegt um die 2%. Und dann bekommen wir die Add-ons. Also, und will man vor dem Hintergrund tatsächlich Euro long sein und Dollar short? Ich meine, es gibt masochistische Trader, die machen sowas, ja.
Ja, die Zeit ist weit vorangeschritten. Dadurch, dass Sie beim letzten Mal auch die Microsoft-Aktie angesprochen hatten, glaube ich, als einer der beliebtesten, von Ihnen beliebtesten Mac 7, die ist ja seit Jahresbeginn rund 14% unterm Allzeithoch. Es gibt jetzt natürlich viele Stimmen, die sagen, ja, wegen dem ganzen KI-Hype und der Umsatz und der Free Cashflow wird aufgefressen. Und auch Markus Krall hat ja auch gemeint, dass er die Aktie rausgeschmissen hat, aber das hatte andere Beweggründe. Was ist Ihre Meinung zum aktuellen Stand der Microsoft-Aktie?
Also ich war Microsoft aggressiv long, habe am Tiefpunkt da sie auch nochmal zugegriffen, habe jetzt vor dem Quartalsbericht die Position glattgestellt und danach habe ich jetzt wieder eingekauft. Das war sehr erfolgreich und ich bleibe dabei. Microsoft ist natürlich einmal dieses Thema, ja, frisst KI ein Teil des Geschäftsmodells. Ja, das kann sein, aber noch sind die Skaleneffekte stark. Das Unternehmensergebnis war auch super, was sie im Quartalsbericht gebracht haben. Und sie sind aber ja auch im Bereich KI unterwegs. Ja, und nochmal, wenn ich nicht investiere jetzt als Hyperscaler, dann bin ich der Verlierer von morgen. Und was wir sehen, diese ganzen Investitionspläne werden angepasst. Das ist nicht nur bei Microsoft, sondern allgemein so. Das halte ich für rational. Das schont auch den Aktionär. Und insofern bin ich guter Dinge. Der Nasdaq hat gerade neue Allzeithochs gemacht. Ich kann auch eins sagen, die Hyperscaler sind am Ende weiter ein Safe Harbor. Ich bin wieder long und freue mich darüber.
Mhm. Haben Sie die Prognose, ich glaube, von Goldman Sachs gelesen? Die meinten, dass in der nächsten Dekade der S&P 500 nur rund 3% analysierte Rendite bringen wird, weil einfach die Konzentration auf KI zu hoch ist, wir jetzt so einen Boom hatten und sich deswegen über die nächsten Jahre die Rendite ja schmälern wird. Was halten Sie von so einer Prognose? Ist ja eigentlich auch komisch, dass so ein Investmentbank so eine Prognose macht.
Ja, also ich finde es interessant. Also wir haben so viele Analysen und so viele Geräusche an den Märkten und ich bin in diesem Geschäft jetzt seit 1997 tätig und ich habe so viel Nonsens gehört. Also ich glaube, denken Sie damals, Lehmann, Cash-Burn-Rates sind gut und alles Mögliche beim neuen Markt. Also, und dafür geben sich auch Top-Institute her. Nein, ich will nicht sagen, dass es so eine Prognose ist, aber ich sage, das Potenzial, das im Bereich KI und Robotik liegt, ist so dramatisch, dass ich mich nicht in der Lage sehe, hier eine derartig moderate Prognose abzugeben. Ich gebe keine ab. Ich sage nur, die Prognose lautet, wir werden positive Überraschungen in diesem Geschäftsfeld sehen, weil die Unternehmen werden diese Ressourcen nutzen müssen, weil sie sonst vom Markt verschwinden. Und das ist ein globales Phänomen. Und ich glaube, das wird viel zu sehr unterschätzt.
Sagt Herr Volker Hellmeier. Vielen Dank, Herr Hellmeier, für Ihre Zeit. Liebe Zuschauer, der Hellmeier der Woche, den YouTube-Kanal, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Auch der kostenlose Hellmeier-Report, wir werden alles unten verlinken. Vielen Dank, Herr Hellmeier, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dann hoffentlich bis bald.
Herr Ropero, ich freue mich aufs nächste Mal. Es ist mir eine Freude und es ist mir eine Ehre. Bis dann.
Hallo, liebe Zuschauer, das war das Interview mit Volker Hellmeier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns gerne ein Like da, unten kommentieren und auch gerne unseren Kanal abonnieren, falls ihr Hellmeier auch noch öfter sehen möchtet oder andere interessante Gäste, die wir hier interviewen, wie zum Beispiel Jürgen Schmidt, mit dem habe ich letzte Woche gesprochen. Sehr interessant. Der ist 100% von einer Aktie überzeugt, dass sie sich verzehnfachen wird in den nächsten 10 Jahren. Schaut da gerne mal rein und sonst würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.